HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit, ja, einem leibhaftigen Duo, Marie-Elisabeth Hecker und Martin Helmchen. Gastgeber ist Andreas Bomba. Ein Tripelkopf gewissermaßen statt einem Doppelkopf. Frau Hecker spielt Violoncello, Martin Helmchen Klavier. Beide sind noch jung, aber sehr erfolgreich. Sie spielen solistisch oder in Kammermusikformationen auch gemeinsam als Duo. Sie sind verheiratet und haben Familie und unterstützen zu all dem auch noch ein Musikprojekt in Afrika. Darüber wollen wir in dieser Sendung reden. Aber zuerst, Frau Hecker, wo haben Sie sich kennengelernt?
Eigentlich dort, wo wir gerade herkommen, nämlich in Kronberg. Das war aber ein sehr kurzes Kennenlernen. Und richtig kennengelernt haben wir uns auf dem Kammermusikfestival, damals noch von Gidon Kremer in Lockenhaus. Dort haben wir zusammen gespielt und wurden dann ganz gut befreundet und irgendwann jetzt sind wir verheiratet.
Beschlossen, zusammenzubleiben. Das ist ja in Musikerkreisen, wo man täglich, na, wöchentlich mit anderen Partnern, musikalischen Partnern zusammen ist, dann auch ein Entschluss, den man irgendwie fassen muss. Wie kam das, Herr Helmchen?
Ja, man kann schon sagen, dass das von der ersten Note an gefunkt hat. Also schon vorher, vor dem Spielen wahrscheinlich ein bisschen, obwohl wir das zu der Zeit noch nicht zugeben durften. Und dann beim Spielen aber dann wirklich letztendlich. Und da war dann erstmal klar, dass wir unbedingt musikalisch eng zusammenbleiben wollen. Und daraus, ja, wurde es dann immer privater und so weiter. Und jetzt sind wir da, wo wir sind.
Und wie lange hat das gebraucht, bis Sie beschlossen haben, Ihr Leben weiterhin zu versuchen, zusammen zu verbringen?
Lange. Also was heißt lange? Was ist heute lange? Aber mindestens 4 Jahre, also bis wir dann gedacht haben, okay, wir bleiben wirklich zusammen.
Wenn man Musik macht, Musik zusammen macht als Duo, gibt es dann so eine Grenze zum Privaten? Muss man sich gut verstehen, um gut Musik miteinander machen zu können, Herr Helmchen?
Ich finde das ein bisschen mysteriös. Es ist jedes Mal anders. Also man ist natürlich in einer extrem, man muss wahrscheinlich sagen, intimen Verbindung beim Musikmachen. Und das kann aber ad hoc funktionieren, auch wenn man die Person gar nicht kennt. Also da ist irgendwie, man hat was Gemeinsames durch die Musik, mit der man sich ein Leben lang beschäftigt, was ja eigentlich kurz nach der ersten Begegnung, wenn man sich ransetzt zum Proben, auch wenn man eine Person noch nie gesehen hat, sofort eine unglaublich tiefe Verbindung herstellen kann. Deshalb ist das ja und nein getrennt und auch wieder nicht. Ja. Also natürlich ist das schwierig, wenn sich mal menschliche Querelen einstellen, dann kann man auch nicht mehr richtig Musik machen. Aber es gibt auch Leute, die man persönlich unheimlich gern hat und mit denen es musikalisch gar nicht funktioniert. Also sehr, sehr komplex und geheimnisvoll. Ja, weil man einfach musikalisch aus verschiedenen Welten kommt, vielleicht stilistisch oder doch irgendwie von der Herangehensweise. Man ist ganz man selbst, aber der Mensch, ob man den mag oder nicht, besteht aus so vielen Facetten und nicht nur dem musikalischen Wesen sozusagen. Also es ist sehr spannend.
Wie ist es denn mit der Kritikfähigkeit, wenn man kollegial zusammenspielt und wenn man auch privat zusammengehört? Ist das anders?
Man kritisiert sich bestimmt unvorsichtiger, sage ich mal. Also man kann sich Sachen an den Kopf werfen, die man anderen nie an den Kopf werfen würde. Aber so, dass wir richtig im Streit auseinandergegangen wären oder die Probe unterbrochen hätten, weil es nicht geht, also sowas gab es noch nicht bei uns. Eigentlich, ja, können wir das ganz gut trennen, finde ich, so Privates und Probensituation. Das hat sich nicht groß verändert und das sind wir sehr glücklich drüber, weil das schon was Besonderes ist, dass man nicht sich dann dauernd in Haaren ist. Und ja, wir kennen genügend Beispiele, wo das dann nicht mehr funktioniert hat, das Zusammenspielen. Und das konnten wir uns Gott sei Dank erhalten.
Sie spielen ja auch mit anderen Pianisten zusammen. Also Ihr Mann Martin Helmchen ist Pianist, wie schon gesagt. Sie selbst spielen Violoncello. Mhm. Was ist dann anders, wenn Sie mit anderen jungen oder älteren Musikern zusammenspielen?
Also es ist immer auf sehr andere Art und Weise inspirierend. Richtig zu Hause fühle ich mich, ich weiß nicht, ob ich das hier so zugeben darf, aber fühle ich mich nur mit Martin. Also weil wir einfach uns so gut kennen, wahrscheinlich auch durchs Private, durch die private Verbindung. Es ist einfach eine besondere Verbindung. Und trotzdem spiele ich auch sehr gerne, wie Martin auch. Er spielt ja auch sehr, sehr viel Kammermusik mit anderen Partnern. Dass man so auch sehr andere, also man kann toll zusammenspielen, auch wenn man sehr anders ist. Also wenn man nicht auf einer Wellenlänge ist, dann kommt eine bestimmte Spannung auch zustande, die einen selber, ja, die Musik, die man halt tausendmal mit dem eigenen Partner gespielt hat, sozusagen, spielt man völlig anders mit einem anderen Pianisten. Also das ist schwierig vielleicht, wenn man dann wieder zurückkommt, aber es verändert und entwickelt sich.
Ja, also so. Ich kann mich auch an Situationen erinnern, wo Marie wiederkam von einer Zusammenarbeit mit anderen Pianisten und das einfach auch mir dann einen neuen Kick gegeben hat. Ja, da war einfach eine neue Frische, eine neue Inspiration aus einer anderen Ecke da und das hat dann auch unser Spielen wieder weitergebracht. Also der Monogamie-Gedanke ist da bei den musikalischen Zusammenarbeiten nicht ganz schlüssig und wichtig als Konzept wie im Privaten.
Aber man muss, glaube ich, vorsichtig sein. Sie dürfen da nicht sagen, dass dieser oder jener oder dies oder jene besser gespielt hat.
Nein. Besser gibt es nicht. Anders, ja.
Sie ist sehr vorsichtig.
Ist das jetzt Diplomatie oder ist das wirklich so?
Nein, das ist wirklich so. Und ich finde es auch besser oder schlechter kann man schwer sagen. Also das sind für mich nicht die richtigen Kriterien sozusagen. Es ist anders und es kann für mich auch in dem Moment einfach inspirierender sein und in einem anderen wieder vielleicht das Gegenteil. Also das ist wirklich von Moment zu Moment unterschiedlich und es entwickelt sich, wie gesagt, immer sehr anders.
Das ist auch eine ähnliche Sache wie mit der Kritikfähigkeit. Es muss einfach eine Vertrauensbasis da sein, ja, im Privaten wie im Musikalischen. Wenn die nicht da ist, dann ist Kritik destruktiv bis vernichtend und wenn es die aber gibt, dann kann sie positiv sein und kann sich einfügen in so eine gemeinsame Suche oder ein gemeinsames Ringen nach etwas, was man finden will. Ja, wir hatten einfach von Anfang an eine so hohe künstlerische Wertschätzung füreinander, dass also jetzt nicht die Gefahr ist, dass wenn einer sich vom anderen kritisiert fühlt oder da mal ein anderer Musiker auftaucht, von dem man auch begeistert ist, ja, dass das irgendwie so die gemeinsame Basis angreifen könnte. Da sind wir sehr froh, dass wir uns also diese anfängliche professionelle Wertschätzung bewahren können und da auch eine gewisse Trennung.
Sie haben gesagt, Frau Hecker, anders, nicht besser. Kann man das beschreiben, was anders ist? Also ein Beispiel, eine Brahms-Sonate hören wir am Schluss der Sendung, wo Sie gemeinsam spielen. Was kann man da anders machen? Spielt dann der Pianist langsamer, schneller, lauter, leiser, mit der ganzen Metrik ein bisschen freier? Was heißt anders?
Ja, es ist eine Mischung aus dem Ganzen. Also oft muss man sich über ein Tempo wirklich klar werden. Das kann sehr, sehr unterschiedlich aufgefasst werden, auch bei Brahms, aber also vor allem bei Bach, finde ich. Wie doll man phrasiert oder wie der Spielfluss ist, ob man extrem spielt oder sehr natürlich oder, also es gibt einfach sehr, sehr viel unterschiedliche Herangehensweisen. Also
der unbedarfte Hörer, der würde das merken, wenn man wirklich mal zwei Interpretationen nebeneinander hält, wie verschieden diese Musik sein kann. Allein gesehen ist immer irgendwie schön und gut.
Also wenn es Musiker sind, die tatsächlich ihre eigene Sprache gefunden haben. Also es gibt wahrscheinlich, müsste ich sagen, mehr und mehr auch ein bisschen ähnliche, verwechselbare, glattgespülte Interpretationen. Also ich empfinde heute sehr viel, was ich eigentlich gerade beim Klavier nicht mehr unterscheiden könnte. Aber wenn wir jetzt von Musikern sprechen, die wirklich dauernd auf der Suche bleiben und ihre eigene Sprache, ihren sehr persönlichen Ausdruck weiterentwickeln und nah an der Musik sind, ja, sich also wirklich vom Stück inspirieren lassen und nicht das Stück nutzen, um zu zeigen, was sie können, dann kriegt man tatsächlich sehr, sehr unterschiedliche und jedes für sich aber auch sehr überzeugende Ergebnisse. Und wenn sich das dann zusammentut in der Kammermusik mit 2 bis 6, 8 Leuten, ist das natürlich nochmal besonders spannend.
Das sagen Sie. Sie sind 34, glaube ich, 1982 geboren, mit viel Erfahrung, weil Sie schon sehr, sehr lange auch musizieren auf diesem Niveau. Wir setzen das Gespräch gleich fort. Jetzt kommt die erste Musik. Frau Hecker, die haben Sie sich ausgesucht. Und zwar den ersten Satz, da können wir noch einen Ausschnitt spielen, aus dem Klavierquintett von Edward Elgar. Warum ausgerechnet dieses Stück? Das ist nicht so präsent in unseren Kammermusiksälen hier in Deutschland.
Nein, leider nicht. Für mich war es sehr präsent schon als Kind, weil ich von meinen Eltern eine Elgar-CD geschenkt bekommen habe, wo das Quartett, Streichquartett drauf ist und das Elgar-Quintett. Und ich habe das seit meiner Kindheit rauf und runter gehört. Also das ist, kann auch Ohrwurmmusik sein sozusagen, aber es ist auch ein herrliches Cello-Stück in dem Sinne. Es hat unglaublich viele Soli drin und wir nehmen jetzt auch bald das Stück auf. Das hat mich ewig begleitet, ich habe es nie gespielt und jetzt endlich kann ich es auch selber spielen, deswegen habe ich es mir gewünscht. Thank you.
So beginnt das Klavierquintett A-Moll Opus 84 von Edward Elgar hier in einer Aufnahme mit dem Maggini String Quartett. Martin Helmchen, Pianist, Marie-Elisabeth Hecker, Violoncello, zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur mit Andreas Bomber am Mikrofon. Das war Ihr Stück, Frau Hecker, mit dem Sie musikalisch sozialisiert wurden. Ich übertreibe das mal etwas. Jetzt nehmen Sie es auf, selbst zusammen mit Ihrem Mann. Aber da ist ja ein Streichquartett und ein Klavier. Sie selbst spielen nicht fest in einem Streichquartett. Sie müssen ja andere Musiker finden. Mhm. Wer spielt da mit und wie überzeugt man solche Leute mit prallem Terminkalender, sich auf ein solches Wagnis einzulassen und so ein, ich sag's mal, unbekanntes Stück zu spielen?
Na, gerade das Unbekannte ist ja das Reizvolle sozusagen, was man nicht hundertmal rauf und runter gespielt hat, sondern wenn man ein neues Stück entdecken kann, das ist ja nicht schwer zu hören, das Stück, das ist ja sehr, sehr eingängig. Das war nicht schwer in diesem Fall, eine Gruppe zusammenzufügen und mit der Caroline Wiedmann, mit der wir es aufnehmen, spielen wir sowieso sehr oft zusammen und sind wir eng privat auch verbunden. Ist eine gute Freundin von uns insofern, weil wir vorhin auf die Frage nämlich kamen, mit wem man gerne musiziert. Für mich ist es extrem wichtig, dass ich mich gut mit den Leuten verstehe. Da ist wahrscheinlich mein Mann ein bisschen anders. Mhm. Das ist für mich sozusagen Voraussetzung, die erste, und dann kommt die musikalische. Dann habe ich einen Geiger in Marlborough, bei dem Marlborough Festival kennengelernt, der heißt David McCarroll. Mit dem spielen wir auch sehr gern zusammen und Viola wird Pauline Sachse sein.
Wie lange braucht man bei den vollen Terminkalendern, die Sie beide, auch Caroline Wiedmann sicher, hat, um dann so etwas arrangieren zu können? Sich mal 3-4 Tage, wie lange auch immer man dazu braucht, freizunehmen. Sie müssen es ja auch üben. Das spielt man nicht so jeden Tag, dieses Werk.
Ich glaube, wir haben es ja so ein Jahr vorher ungefähr probiert. Und da ist natürlich dann immer Glück dabei, wenn man dann einen Termin findet, der für alle passt. Aber das ist, glaube ich, für uns alle auch irgendwie so eine Herzenssache. Wir empfinden uns sehr stark als Gleichgesinnte und das ist dann auch immer was, was in dem normalen Betrieb, wo man viel an verschiedenen Orten ist, oft mit Orchestern spielt, wo es doch anonym bleibt irgendwie, die musikalische Erfahrung. Ganz kurzes Probenkonzert. Da ist so ein Kammermusikprojekt gerade für eine Aufnahme mit guten Freunden auch was, was einem selber gut tut als Musiker. Und deshalb versucht man dann vielleicht noch ein bisschen mehr als sonst, das auch im Kalender für alle passend zu machen. Und deshalb sind wir sehr froh.
Was wird das zweite Stück sein, was auf die CD kommt?
Das ist schon aufgenommen. Das ist das Elgar Cello Konzert und Sospiri von Elgar auch mit Orchester. Das ist der zweite Teil.
Sind sozusagen. Sie ein Elgar-Fan?
Ja, das kann man schon
Pomp
so sagen.
Pomp and Circumstance kennt man bei uns, glaube ich, am besten. Alljährlich aus London zu hören im September. Wenn Sie als Musiker das beschließen, ich nehme dieses Stück auf, diese Musik auf, dann brauchen Sie ja auch jemanden, der die CD herstellt, der Ihnen das alles abnimmt. Findet man da eine Firma heute?
Ehrlich gesagt ist es mir egal, ob sich die verkauft. Also das darf ich jetzt hier wahrscheinlich nicht so sagen, aber ich nehme die jetzt nicht auf, damit alle die kaufen. Ich nehme sie auf, weil ich wahnsinnig gern Elgar selber spiele und weil tatsächlich dieses Stück nicht oft aufgenommen wurde. Für mich war es immer wichtig, ein Label zu haben, wo man seine Wünsche eben durchsetzen kann und wo man möglichst gar keine PR hat. Und das hat mit Out hier auch geklappt. Das
ist also ein bisschen anders als in der Popmusik, wo man dann Tourneen macht hinterher, um CDs zu verkaufen, damit sich das unterm Strich dann alles rechnet. Sie beiden sind, das haben wir vorhin schon ausgiebig besprochen, verheiratet. Sie haben auch ein Kind, eine Tochter. Und jetzt kommt eine ganz schwierige Frage. Wie oft sind Sie als Familie überhaupt zusammen, wenn Sie pausenlos unterwegs sind?
Das funktioniert eigentlich erstaunlich gut. Wenn man als freischaffender, reisender Musiker unterwegs ist, stellen sich natürlich Herausforderungen, die man nicht hat mit einem 9-to-5-Job. Andererseits gibt es auch Möglichkeiten, die mehr Freiheit bieten als in einem sehr geregelten Arbeitsleben. Also wir sind halt entweder weg, aber wenn wir da sind, dann sind wir auch die ganze Zeit da. Dann können wir also zu Hause üben und uns das eigentlich besser einteilen, als wenn wir ins Büro gehen müssten. Und es ist halt dann sehr intensiv. Man ist halt ganz da oder ganz weg. Und das hat Vor- und Nachteile. Wir haben nun auch den Luxus, uns das mit unseren zwei Kalendern relativ frei zusammenpuzzeln zu können. Also wir versuchen auch der Versuchung zu widerstehen, natürlich zu viel zu machen. Das war schon, bevor unsere Tochter da war, so, dass es uns sehr wichtig war, sehr bewusst freie Zeiten im Kalender stehen zu lassen, in denen man ja entweder sich auf neue Konzerte vorbereitet, sich intensiv mit der Materie, mit der Musik beschäftigt oder auch mal was ganz anderes macht. Deshalb mussten wir unsere Gewohnheiten nicht völlig umstellen. Und natürlich schraubt man etwas zurück, aber unsere Agenturen sind da wunderbar verständnisvoll und machen also wirklich...
Sie haben zwei verschiedene Agenturen.
Ja, ja. Okay. Familienplanung und Familienurlaube auch genauso seriös mit im Kalender wie die Konzertplanung. Es ist herausfordernd, aber es ist nicht unmöglich.
Wenn Sie beide nicht da sind, sind dann die Großeltern gefragt.
Genau. Zwei Großmütter, die sich wunderbar kümmern und auch mitreisen. Und man probiert halt alle Konstellationen durch. Kind mitnehmen, zu Hause lassen.
Wie alt ist Ihre Tochter?
2,5 ist sie jetzt.
Genau. Also Sie könnten sie noch mitnehmen. Irgendwann kommt dann so Kindergartenzeit.
Das ist jetzt leider schon gerade, hat angefangen. Aber jetzt finde ich es auch komplizierter, muss ich zugeben. Also bei uns ist es so ein bisschen, mein Mann sieht alles positiv und ich sehe alles ein bisschen realistischer. also sie geht jetzt in den Kindergarten und da kann man auch nicht dauernd sie rausnehmen, weil sie dann dort Außenseiter sein würde. Und jetzt fällt es mir schon wesentlich schwerer als am Anfang. Am Anfang musste ich sie mitnehmen durch das Stillen. Und jetzt kann sie sich artikulieren und ja, weint beim Abschied und so. Und das fällt mir als Mutter extrem schwer dann. Bin ich natürlich immer am Überlegen, ob das, was ich mache, auch wirklich Sinn hat oder ob ich nicht lieber zu Hause bleiben sollte.
Sie, Herr Helmchen, Sie sind dann ein bisschen kühler.
nein, das darf ich nicht auf mir sitzen lassen. Nein, ich sehe halt, wie Marie das schon ein bisschen angedeutet hat, optimistisch die Vorteile, dass einfach auch ich mal auf ein Konzert mitfahren kann von Marie, ja, und dann auch mal nur Papa bin für Zeit. Und ich sehe halt bei vielen meiner Freunde, die andere Berufe haben, dass die Zeiten, wo man nur Papa sein kann, entweder man hat wirklich eine Elternzeit oder man ist drin im Berufsleben und dann ist das schwieriger, ja. Also dann habe ich oft luxuriöse Situationen, auch die andere nicht haben. Andererseits zum Beispiel, nächsten Monat bin ich 2 Wochen am Stück weg und das ist natürlich hart, das ist blöd und dann fragt man sich, wo man die Grenze setzt, wie lange darf es am Stück sein, bevor man wieder zu Hause ist, hätte ich das jetzt zusagen sollen oder nicht. Also da ist sehr wohl auch Ringen da, aber wir hatten nun bisher auch das Glück, dass die Clara, unsere Tochter, sehr gerne reist. Die war also in Japan und in den USA und in Israel mehrfach mit und das hat bisher gut funktioniert. Wie gesagt, jetzt Kindergarten, neue Herausforderung.
Sagen gerade Clara. Clara Schumann ist das Vorbild. Sie kommen aus Zwickau wie Robert Schumann, Frau Hecker.
Ehrlich gesagt, uns hat einfach nur der Name gefallen, auch wenn uns das keiner glaubt. Aber
wahrscheinlich fragt das jeder.
Ja, es fragt jeder und es ist auch mit C. Aber
Clara Haskell kommt ab und zu ins
Spiel. Ja, genau. Aber sie liebt nicht so das Klavier, sondern sie liebt vor allem die Geige. Das ist, haben wir jetzt auch rausgefunden.
Das ist auch eine beliebte Kombination aus Geige, Cello und Klavier, wird ein Klaviertrio.
Ja, ich hoffe, sie entscheidet sich noch um.
Ja, vielleicht macht sie ja gar keine Musik später.
Ja, vielleicht nicht.
Ja. Sind Sie da hinterher, dass Musik gemacht wird?
Nein,
Musik
bitte
macht?
Nicht. Nein.
Ja, im Gegenteil. Meine Frau vor allem. Ich hätte ja nichts dagegen, aber...
Natürlich würde ich es ihr nicht verbieten, aber das ist... Also ich habe oft gehört, Musiker, Eltern und Kinder haben es extrem schwer. Deswegen auf keinen Fall irgendeinen Druck.
Also mal schauen, was draus wird. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Ja. Wir hören jetzt Sie, Herr Helmchen, als Schumann-Interpret aus den Waltz-Szenen Opus 82, das 7. Stück Vogel als Prophet. Vogel als Prophet aus den Waltz-Szenen Opus 82 von Robert Schumann. Martin Helmchen hat gespielt. Martin Helmchen und seine Frau, Kammermusikpartnerin Marie-Elisabeth Hecker, sind zu Gast in Doppelkopf in HR2 Kultur. Wir haben über das Familienleben gesprochen. Sie haben eine kleine Tochter und versuchen, die Bedürfnisse dieses Kindes und ihre eigenen Bedürfnisse als Eltern zusammen mit ihrer Karriere zu verbinden, was nicht einfach ist und je nach Alter des Kindes auch nicht einfacher wird. Der Kindergarten hat andere Anforderungen, später kommt die Schule dazu, da ist man auf Ferien angewiesen und auf Unterbringungsmöglichkeiten. Das ist ja ein allgemein gesellschaftliches Problem in Deutschland. Vor 30, 40 Jahren hätte so eine Situation bedeutet, einer, in der Regel die Frau, muss die Karriere aufgeben. Können Sie sich das vorstellen, Frau Hecker?
Ja, ehrlich gesagt kann ich mir das sehr gut vorstellen. Also es fühlt sich für mich sehr unnatürlich an, das Gegenteil zu tun, also nicht aufzugeben. Aber da stehe ich, glaube ich, ziemlich alleine da. Wenn man solistisch unterwegs ist, ist halt wirklich meist, auch bei den Kollegen sehe ich das, entweder der Mann zu Hause oder die Frau zu Hause oder hat einen regelmäßigen Beruf. Also unsere Situation ist schon eine Sondersituation und eine besondere Herausforderung, finde ich. Und natürlich überlege ich dauernd, wie ich es anders machen könnte und ob ich nicht mir einen normalen Beruf in Anführungsstrichen suchen sollte, wo ich regelmäßig zu Hause bin. Wo
Was wäre
einfach,
das denn?
Ja, unterrichten. Genau, oder? Das würde ich sehr, sehr gerne machen sowieso. Auch Kinder am liebsten. Ja, was daraus wird, werde ich sehen. Das Reisen und das Wegsein, gerade wenn man das Kind nicht mehr mitnehmen kann, finde ich sehr ungesund. Also,
kennen Sie viele Musiker, die in Ihrem Alter sind und Kinder haben? Oder ist der freie Beruf, den Sie beide haben, nicht ein Hindernis?
Wir haben viele Freunde, aber wie Marie richtig gesagt hat, es ist selten, dass man vor der Herausforderung steht, zwei Reisepläne kombinieren zu müssen, ja, mit einem Familienleben. Also meist, wie gesagt, ist doch einer, der entweder, wenn es ein Musikerpaar ist, entweder im Orchester spielt oder unterrichtet. Und das ist schon, ja, wild, was wir, dass einfach wirklich keine Woche wie die andere aussieht. Aber viele unserer Freunde haben Kinder, also wir sind nicht allein in dieser schönen Situation.
Wie sind Sie denn zur Musik gekommen, Frau Hecker? Sie stammen aus einer Pfarrersfamilie, habe ich gelesen, mit sehr vielen Geschwistern. Sie sind im Erzgebirge groß geworden. Da wird viel gesungen, die traditionellen Kantoren, das habe ich selbst schon erlebt, dort beim Musikfest Erzgebirge. Da gab es mal so ein, wie würde man sagen, ein Singalong, sagt man neudeutsch, in einer riesigen Kirche, die es da gibt. Und da war einer, der dirigiert hat und die Leute haben alle aus Leibeskräften gesungen. Über 1000.
Ja. So bin ich groß geworden. Ne? Also in unserer Familie wurde auch extrem viel gesungen. Also man hat sich immer hingesetzt mit dem Choralbuch und mehrstimmig die ganzen Choräle gesungen. So haben sich meine Eltern auch kennengelernt. Sie haben sich im Chor kennengelernt. Mein Vater ist ja Pastor. Meine Mutter hat Physiotherapie gelernt und natürlich wegen der Kinder das dann nicht mehr gemacht. Ja, und dann lernt das erste Kind ein Instrument, dann möchte das zweite eben auch spielen und so ging es weiter. Also das, wenn einer mal anfängt, ein Instrument zu spielen, wollen alle spielen und dann spielt man zusammen und gerade durch die Kammermusik, die ich schon, also ich war 6 Jahre alt, da habe ich im Klaviertrio gespielt mit älteren Geschwistern und das pusht einen extrem, also es bringt einen sehr, sehr voran. Man übt völlig anders, man übt auch, das merke ich jetzt nämlich, wo keiner mehr nebenan, Entschuldigung, du bist ja oft nicht da, also wenn er da ist, dann kriege ich auch wieder Übdruck, aber wenn alle zu Hause am Instrument sitzen und üben, übt man automatisch auch, also das ist wie an der Hochschule, wo man dann wirklich jeden Tag sein Instrument mehrere Stunden anfasst. Wenn man alleine ist, muss man extrem viel Disziplin einfach auch haben, um das durchzuziehen. Und in der Gruppe gibt es dann so eine Dynamik, die irgendwie von selber läuft.
Ja. Machen Ihre Geschwister auch noch Musik?
Ja, alle, bis auf die letzten beiden. Dies aber aus anderen Gründen wahrscheinlich. Die haben eine körperliche Einschränkung und das wäre schwierig geworden. Aber sie singen auch sehr gerne und alle anderen haben eine feste, gute Stelle. Also auch in Solo-Obo. Ja, Solo-Obo ist im DSO zum Beispiel. Oder meine Schwester spielt in der Staatskapelle, erste Geige in Dresden. Also es gibt, ja, Musik hat sich irgendwie durchgesetzt bei uns in der Familie.
Und wie war das bei Ihnen, Herr Helmchen?
Längst nicht so spektakulär wie mit den 7 Geschwistern, die meine Frau hat. Ich habe eine Schwester, die auch Klavier gespielt hat und es dann aber nicht beruflich gemacht hat. Und einen Halbbruder, der Punkrock spielt. Das ist also dann doch irgendwie spektakulär im Vergleich. Ja, ansonsten meine Schwester und ich. Und nicht so ein Elternhaus, wo einfach Musik aus allen Zimmern geschallt hat, wie das bei Marie-Elisabeth der Fall war.
Und wo kam dann diese Ausdauer her, die Disziplin, die man braucht und die Lust, Musik zu machen, wenn man nicht ständig von Musik umgeben ist?
Das haben sich meine Eltern auch gefragt. Wo kommt das eigentlich her bei dem Jungen? Ja, wahrscheinlich mit 8, 9 Jahren, wo ich die ersten Male auch vor Publikum gespielt habe und gemerkt, das macht ja auch Spaß und man hat ein Ziel, wo man drauf hinarbeiten kann. Da habe ich einfach Feuer gefangen und gemerkt, es macht mir nichts mehr Spaß, auch nach der Schule, als zum Klavier zu gehen und zu üben. Und es hat sich auch diese Freude am Üben erhalten eigentlich bis heute. Und war, wie gesagt, was so nicht geplant war und wo meine Eltern auch drüber gestaunt haben.
Es gibt ein berühmtes Buch über die Einzelhaft am Klavier.
Es ist auch schwierig, da die Balance zu finden. Natürlich ja. gehört Druck dazu, wenn man wirklich weiterkommen will und was erreichen will. Das wird auch für uns als Eltern was sehr Herausforderndes sein. Ich bin auch dankbar für Druck, den ich an bestimmten Stellen meines Lebens bekommen habe. Aber es muss natürlich doch letztlich immer um die Freude an der Sache gehen, sonst wird man das später immer hören.
Wird man als Kind und junger Mann, als Schüler, dann nicht so ein bisschen zum Außenseiter oder wird man doch von seinen Kameraden, von seinen Klassenkameraden bewundert, wenn man was toll kann?
Also
wir können ja nicht Schule, so viel Fußball spielen wie andere,
wir müssen ein bisschen üben. In der Schule habe ich keine Bewunderung gespürt, zumindest in der Grundschule. Ich habe mir immer sehr viel Mühe gegeben, auch die anderen normalen Sachen mitzumachen und hatte auch einfach immer Lust drauf. Also es war nicht so, dass ich nicht gerne Fußball gespielt hätte. Das war ein wunderbarer Ausgleich, wenn Zeit dafür war. Und dann war ich aber nach der Grundschule auf einem Musikgymnasium, eine von drei Spezialmusikschulen, die aus der DDR übrig geblieben waren. Das war dann extrem inspirierend, weil da eigentlich nur Schüler waren, die später auch ein Musikstudium angestrebt haben. Man war also ein Jungstudent an einer der Berliner Hochschulen, dadurch, dass man auf diesem Gymnasium war. Das gibt's immer noch in der Form heute und war dann auch irgendwie unter seinesgleichen und konnte sich austauschen über Musik und sich über diese Technikprüfungen unterhalten, die da immer anstanden. Und das war dann also eine andere Situation.
Sie waren auch auf so einer Schule, wo sehr viel Musik gemacht wurde, die auch aus DDR-Zeiten übrig geblieben ist. Ist das eine gute Einrichtung?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es schade, dass es das so selten gibt. Also ich war extern nur an einer Spezialschule in Dresden. Zur Schule bin ich auch auf ein Gymnasium gegangen, was ein speziell musikalisches Profil hatte. Aber das hieß jetzt, dass man halt extra Orchester hatte, in der Musikschule allerdings. Und Musikleistungskurs belegen konnte. Zur Spezialschule bin ich, wie gesagt, nur zum Unterricht gefahren und zu Vorspielen. Aber an sich, dass man halt unter Gleichgesinnten ist, das ist schon sehr hilfreich natürlich.
Wir sind bei der nächsten Musik angelangt. Herr Helmsen, das war eine Idee von Ihnen, den Beginn der Turangalila-Sinfonie von Olivier Messiaen zu spielen. Ganz kurz Ihre Beziehung zu diesem ausufernden Stück.
Ja, Messiaen ist einfach seit vielen Jahren einer meiner Lieblingskomponisten. Also auch in meinem eigenen Repertoire so ein bisschen so ein Ausgleich oder Gegenpol, könnte man sagen, zur Wiener Klassik. Vor allem, die ja so ein bisschen das Zentrum ist von dem, was ich mache. Habe mich auch selber sehr viel mit der Klaviermusik beschäftigt, die Van Regard zum Beispiel aufgenommen, diesen wunderbaren großen Zyklus. In der Orchestermusik kommt, wie auch bei den Orgelwerken, diese unfassbare Farbigkeit, ja, vielleicht noch besser raus als auf dem Klavier, dass man einfach gar nicht weiß, wo man zuerst hinhören soll, ja. Und auch wenn man nicht synästhetisch begabt ist, einfach dauernd Farben sieht und es ist einfach eine Welt, die mich seit langem sehr fasziniert.
So beginnt die Turangalila-Sinfonie von Olivier Messiaen. Hier eine Aufnahme mit den Berliner Philharmonikern unter Kent Nagano. Doppelkopf in HR2 Kultur, heute mit Marie-Elisabeth Hecker und Martin Helmsen, also ein Trippelkopf sozusagen, Andreas Bomber am Mikrofon. Wir haben über Musik gesprochen, über das, was sie tun, über ihr Familienleben und die Schwierigkeiten, das alles übereinander zu bekommen. Noch zwei Themen möchte ich ansprechen. Das eine ist, betrifft Sie, Herr Helmsen, eine Kollegin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat über Sie mal geschrieben, der Philosoph am Klavier mit seiner kleinen Liebe zur Pointe. Kritikerlyrik?
Ja, darf man schon mal machen, sowas, wenn das mit dem Stempel nicht zu plakativ wird, was ja auch gar nicht so gemeint war. Gegen so eine Bezeichnung Philosoph habe ich erstmal nichts. Mich interessiert ja sehr wohl auch das Nachdenken über Musik, ja, und dass einem Musik zum Nachdenken bringen soll, dass das also eine ganzheitliche Erfahrung, die nicht nur mit Klang und Emotionen, ja, sondern doch mit dem ganzen Menschen zu tun hat, dann interessiert mich selbst auch außerhalb der Musik natürlich alles Transzendente, vor allem das Religiöse auch sehr. Und da ist natürlich auch das Feld der Auseinandersetzung und der gegenseitigen Wechselwirkung mit der Musik wahnsinnig spannend. Deshalb habe ich mich nicht geärgert, mal Philosoph genannt zu werden.
Es gibt viele Musiker, mit denen kann man über nichts anderes reden als über Musik.
Das ist aber nicht die spannendsten aus unserer Erfahrung.
Auch für uns manchmal ein bisschen schwierig, weil das auch das Publikum oft nicht so interessiert, so Spezialfragen, sondern man will ja auch eher mal den Menschen kennenlernen. Frau Hecker, neben dem vielen, was Sie tun, haben Sie, das kann man in Ihrer Biografie auf Ihrer Homepage auch nachlesen, noch ein Projekt in Afrika, das heißt Music Road Rwanda, also in Ruanda, in einem Staat, unterstützen Sie die Beschäftigung der Menschen mit klassischer Musik. Ich sag's mal so sehr grob. Worum geht's da und wie sind Sie auf dieses Projekt gestoßen oder warum engagieren Sie sich da neben all dem, was Sie ja noch tun müssen, Ihr Kind erziehen und, was wir alles besprochen haben?
Ja, also angefangen hat das Projekt 2011. Es ist eigentlich aus dem Wunsch entstanden, dass ich was Sinnvolles tun möchte mit Musik. Und durch allein Konzerte spielen hier, wo es ein wahnsinniges Überangebot an Künstlern und an Konzerten gibt, das hat mich nicht mehr richtig zufriedengestellt. Ich habe mich einfach nach dem Sinn gefragt, warum mache ich das? Dann ist sofort der Wunsch in mir entstanden, Musik, klassische Musik an Orte zu tragen, die einfach nicht die Möglichkeiten dazu haben. Jetzt nicht wie ein Missionar, der seine tolle Musik weitergeben möchte, sondern einfach, dass Leute das hören können, die es sonst nicht hören können. Auch die nicht in ein Konzert gehen können, die sich kein Ticket kaufen können und so weiter. Ruanda ist mehr oder weniger zufällig der Ort am Anfang gewesen. Also ich habe einfach Organisationen erstmal gesucht, wo ich eventuell mitarbeiten könnte. Sowas gab es aber nicht. Es gibt eigentlich nichts, wo man, das heißt nicht nichts, aber es gibt sehr wenig, wo Musik im Vordergrund steht und das mit einem also sozialen Projekt verbunden ist. Und Freunde von uns, die leiten ein christliches Musikernetzwerk, das heißt Crescendo, die hatten zu der Zeit gerade ein Ehepaar aus Ruanda zu Besuch, dass die leben in der Schweiz. Die hatten genau in der Zeit gefragt, ob sie nicht jemanden kennen, der Lust hätte, in Ruanda eine Musikschule aufzubauen. Und es hat halt also sowas von zusammengepasst, dass wir dort gleich hingefahren sind, also 2 Monate später. Und es hat sich seitdem sehr schön entwickelt. Also es gab dann schon eine Musikschule, die klassische Musik vermittelt hat. Allerdings in den, also die wäre eingegangen, hätten wir es nicht weitergeführt, die von Einheimischen geleitet wurde dann auch. So hat sich das entwickelt. Also wir fahren dorthin zum Unterrichten, zum Konzerte spielen natürlich. Wir sind in die Waisenhäuser gegangen, haben ein Patenschaftsprojekt entwickelt, dass Leute von hier Waisenkindern Musikunterricht bezahlen und auch Schulunterricht dann, weil das ja oft schwierig ist, dass sie in die Schule gehen können. Ich bin, bevor ich mein Kind hatte, 3-mal im Jahr hingefahren und habe auch über Skype unterrichtet, wenn ich nicht dort war. Also jetzt ist es so für mich so 1-2-mal im Jahr, dass ich runterfahren kann. Ansonsten mache ich es eher von Deutschland aus.
Welche Erfahrungen macht man da? Wir kennen Afrika eigentlich wenig. Welche Erfahrungen machen Sie insgesamt da?
Also die Musikschule, das ist auch toll, die hat einen traditionellen ruandischen Zweig auch. Also sie fördern die Musik, die ja durch den schlimmen Genozid in den 90er Jahren eigentlich wie ausgelöscht wurde, weil die gesamte ältere Generation es nicht mehr gibt einfach. Die Musik, die ruandische Musik ist eigentlich so, dass man ein Begleitinstrument hat, also Inanga heißt zum Beispiel eins, ein Saiteninstrument, und man selber singt dazu, es ist immer mit Gesang und der ist improvisiert und erzählt meistens eine persönliche Geschichte. Ja, also insbesondere in Ruanda ist wirklich die Musik wie eine Therapie, weil es gibt überhaupt keine Psychotherapie, man bräuchte dringend Therapeuten, die die ganzen Traumata mitverarbeiten. Und wir haben aber in der Musikschule wirklich Geschichten erlebt, wo genau das passiert ist. Also wo einer dadurch, dass er sich ans Klavier setzt und richtig Noten lernt und sich emotional dadurch ausdrücken kann, der hatte vorher kein Wort mehr gesprochen. Und dadurch hat er wieder angefangen zu sprechen, einfach sich zu öffnen. Und also solche Geschichten, man muss schon irgendwie ein dickes Fell haben, weil die ganzen persönlichen Schicksale einen sehr runterziehen können. Also gar nicht jetzt nur Genozid, sondern es ist einfach viel, 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 viel ärmer und viel, viel schlechteres Gesundheitssystem. Das heißt, man muss damit umgehen können, wenn von einem Freund von einem, es sterben andauernd die Eltern oder Bruder oder Schwester und so. Und diese Geschichten, das hat man hier alles nicht. Also das passiert hier quasi nicht. Der Tod ist hier ausgeblendet und dort ist er sehr präsent.
Also die Probleme, die man hier hat, die, über die jammern wir auf hohem Niveau. Ja. Das sagen ja viele. Ja, genau. Da geht es um existenzielle Fragen hauptsächlich. Extrem, ja. Herr Helmchen, Sie machen da mit bei dieser Sache. Wie ist das, wenn man sich in einem solchen Land, in einer Musikschule an sicher kein Steinway-Flügel, setzt ein vorhandenes Klavier. Was passiert da?
Es ist, ja, Sie sprechen das an, für mich natürlich besonders schwierig, weil ich immer auf ein Instrument angewiesen bin zum selber Spielen und zum Unterrichten. Und es gibt halt Klaviere, die so verstimmt sind, dass man sich doch meistens freiwillig ans E-Piano setzt, weil man da wenigstens die richtigen Tonhöhen hat und dann dort unterrichten muss. Es gibt ein paar Flügel im Land, die aber nicht wirklich zugänglich sind. Wir arbeiten seit längerer Zeit dran, bessere Instrumente hinzutransportieren, was sehr, sehr schwierig ist logistisch, also viel schwieriger, als man sich das vorstellt. Da kostet dann der Transport 5-mal so viel wie der Flügel an sich, ja, wenn man einen guten alten Flügel findet. Für mich ist die Erfahrung besonders wenig instrumental, ja, also es ist alles, was da passiert, hat nicht viel mit dem, was das Klavierspielen für mich sonst bedeutet, zu tun, aber eben, wie Sie es ja auch schon angesprochen haben, sehr, sehr ursprünglich, sehr existenziell, dass man einfach sieht, dass ein Leben von Grund auf sich ändert, wenn auf einmal eine Möglichkeit da ist, Fähigkeiten zu entwickeln und sich auszudrücken und da auch ein soziales Umfeld, eine Familie zu kriegen, dass man sich über Musik auch austauschen kann. Eben auch zu sehen, was hier alles selbstverständlich ist und wie dankbar man auch sein darf hier dafür, dass man als Kind Zugang zu diesen Dingen selbstverständlich hatte. Und das ist was natürlich, wenn man sich in dieser Hochkulturwelt bewegt und das Jahr über unterwegs ist und immer auf hohem Niveau spielen kann und immer diese tollen Rahmenbedingungen hat, was leicht verloren geht.
Ja. Kann man das in irgendeiner Form unterstützen? Vielleicht hat der eine oder andere Hörer oder Hörerin das jetzt mit Interesse gehört. Ja. Was kann man da tun?
Ja, also wie in solchen Projekten üblich, wird natürlich Geld an allen Ecken und Enden gebraucht. Es gibt eine Webseite music-road-ruanda.de. Wir sind sehr dankbar für Instrumentengaben. Natürlich, viele Leute haben irgendwo auf dem Dachboden noch eine alte Geige oder alte Gitarren oder Blockflöten oder was auch immer liegen. Und auch Kontakte sind, was für wir immer dankbar sind, vor allem von Leuten, die auch irgendwie therapeutisch, vielleicht musiktherapeutisch geschult sind, Lust haben, vielleicht auch mal runterzufahren und sich das anzuschauen oder dann ein bisschen zu unterrichten und zu arbeiten. Der Kontakt müsste über die Webseite zu finden sein.
Mhm. Ja, oder Leute, die gerne Benefizkonzerte organisieren. Ja. Das ist nämlich die richtige Einnahmequelle sozusagen, also die einzige, die wir haben. Wir spielen selber Benefizkonzerte, brauchen nur Leute, die einen gerne einladen, sozusagen, das veranstalten.
Das ist also für Sie nicht eine zusätzliche, sag mal in Anführungszeichen, Belastung, wenn man das sieht, was Sie so alles machen, worüber wir gesprochen haben, sondern das ist auch für Sie eine Inspiration, ohne die Sie nicht so Musik machen könnten, wie Sie es jetzt tun. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also man, auch wenn man dort ist, die Leute sind völlig anders motiviert an der Musikschule, als es hier wären, einfach weil es das nicht gibt. Sie saugen alles total auf und ja, man freut sich selber wieder mehr über die Musik. Also wenn ich dort bin, ich komme mir nicht vor, als ob ich viel gebe, sondern ich nehme viel mehr mit und kann dann hier wieder fröhlich meine Arbeit tun, sagen wir es so.
Marie-Elisabeth Hecker und Martin Helmchen zu Gast in Doppelkopf in HR2 Kultur. Dieses interessante und wichtige Projekt Music, also Musik-Road-Ruanda mit rw.de. Da kann man sich im Internet informieren. Vielleicht tut sich ja was. Wäre jedenfalls schön. Ich finde es eine bemerkenswerte Initiative für zwei junge Musiker, die A, Karriere machen, gerne Musik machen, gerne mit großen Orchestern in der ganzen Welt zusammenspielen, die gerne auch Familienleben haben und ihr Kind mit Freude betrachten und erziehen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Wir hören Sie jetzt gemeinsam im Schlusssatz der zweiten Cellosonate von Johannes Brahms. Marie-Elisabeth Hecker spielt Violoncello, Martin Helmchen Klavier am Mikrofon, verabschiedet sich Andreas Bomber. Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke.
Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören.